Gnade sei mit euch und Friede. Von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ja, das hätte ich mir noch vor einigen Monaten nicht träumen lassen, dass ich mit meinem oder einem Namensvetter jetzt fast hier namenstechnisch hier so einen Gottesdienst zumindest zu großen Teilen ausgestalte. Finde ich sehr lustig. Und ja, da, ihr habt als Band das so inspirierend, dieses Kinderlied gespielt. Es ist mal richtig gut in Schwung und jetzt machen wir auch gleich mit einem guten Spruch weiter. Ich hoffe zumindest, dass ihr den auch ein bisschen gut findet. Vielleicht auch ein bisschen komisch, das wäre nicht schlimm. Und zwar, wenn ihr mich in der nächsten Zeit rennen seht, dann ist entweder die Apokalypse nun wirklich ausgebrochen oder aber es gibt Kuchen. Sagte mal jemand. Ich weiß nicht, was euch in den Kopf kommt, wenn ihr an diesen Satz denkt. Vielleicht ein Stück weit der Punkt von wegen, ja, es gibt viele, die meinen, ah, jetzt müssen wir mal groß Panik schieben, jetzt ist die Apokalypse wirklich ausgebrochen und wenn jemand Hektik verbreitet, dann muss man erst recht drüber nachdenken. Oder aber man nimmt es ein bisschen sehr auf die lockere Schiene. Ja, gibt es sowieso nicht, Hauptsache es gibt irgendwie Kuchen, Apokalypse wird es eh nicht geben und Kuchen mag jeder. Naja, und im Arbeitsleben erlebt man ja manchmal auch so eine halbe Apokalypse. Wenn dann morgen so viel Stress und dann kommen noch 1000 extra Termine rein, mit denen man nicht gewartet hat. Man hat sich auf die Mittagspause gefreut und dann kommt vielleicht noch irgendein Kranker oder noch irgendeine Sache, die man schnell bearbeiten muss und dann wird die Mittagspause kürzer und dann freust du dich aber sowas von auf den Nachmittagskuchen. Ja, also in diesem Sinne wisst ihr, um was es jetzt geht. Vielleicht können wir mal die erste Folie so einblenden. Ich finde das immer schwierig mit Themenfindung. Krieg, Krawums und anderer Endzeitstress habe ich jetzt mal genannt. Vielleicht haben manche von euch die Bibellese am Donnerstag gelesen. Die hat mich dann doch besonders inspiriert. Und ja, ich habe uns einiges mitgebracht, deswegen starten wir gleich in medias res mit dem Text. Wir lesen Markus 13, die Verse 1 bis 13. Und als er, also Jesus, aus dem Tempel ging, sprach einer seiner Jünger zu ihm: Meister, sieh nur, was für Steine und was für Gebäude sind das? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, siehst du diese großen Gebäude? Es wird kein einziger Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Und als er am Ölberg saß, dem Tempel gegenüber, Entschuldigung, fragten ihn Petrus und Jakobus und Johannes und Andreas für sich allein, sage uns, wann wird dies geschehen? Und was wird das Zeichen sein, wann dies alles vollendet werden soll? Jesus aber antwortete ihnen und begann zu reden, habt Acht, dass euch niemand verführt. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin es, und werden viele verführen. Wenn ihr aber von Kriegen und Kriegsgeschrei hören werdet, so erschreckt nicht, denn es muss so geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben, und ein Königreich gegen das andere. Und es wird hier und dort Erdbeben geben und Hungersnöte und Unruhen werden geschehen. Das sind die Anfänge der Wehen. Ihr aber habt Acht auf euch selbst, denn sie werden euch den Gerichten und den Synagogen ausliefern. Ihr werdet geschlagen werden und man wird euch vor Fürsten und Könige stellen, um meinetwillen ihnen zum Zeugnis. Und allen Heidenvölkern muss zuvor das Evangelium verkündigt werden. Wenn sie euch aber wegführen und ausliefern werden, so sorgt nicht im Voraus, was ihr reden sollt, und überlegt es nicht vorher, sondern was euch zu jener Stunde gegeben wird, das redet. Denn nicht ihr seid es, die reden, sondern der Heilige Geist. Es wird aber ein Bruder den anderen zum Tode ausliefern und der Vater das Kind, und Kinder werden sich gegen die Eltern erheben und werden sie töten helfen, und ihr werdet von allen gehasst sein um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Herr Jesus, bitte gib uns Kraft, dass wir das Recht aus diesem Text für uns mitnehmen können. Amen. Ja, also Wir haben ja mal ein Bild als nächstes nochmal, dass man mal ungefähr sieht, wo wir uns befinden, allerdings ein paar Jahre später. Ne? Also so sieht das aus, wenn man heute vom Ölberg auf den Tempelberg schaut. Schon geil, diese Moschee da, oder? Also ich finde, die hat da wirklich ein besonders glänzendes Element. Die stand damals noch nicht so da, aber der Tempelberg, der ist auf jeden Fall so ein bisschen erhöht. Man hat davon gute Sicht auf die übrige Gegend, aber vom Ölberg hat man offenbar noch bessere Sicht. Jetzt kommt nämlich das nächste Bild, dann sieht das nämlich so aus. Und als Jesus aus dem Tempel ging, ist er ja, mit seinen Jüngern da Richtung Ölberg gegangen. Viele grüne Olivenbäume. Und ja, der hat da wahrscheinlich den ganzen Tag mit den Pharisäern diskutiert. Und es war nun endgültig klar, die haben keinen Bock, ihn als Messias zu akzeptieren. Und ja, dann haben die Jünger ihn gefragt, ja, okay, du hast doch irgendwie jetzt gesagt, wir haben hier die Steine bestaunt von dem Tempel und du hast jetzt gesagt, das wird mal alles kaputt gehen. Ja, wie wird das nur so sein? Es ist schon eine ziemliche Ansage. Die Jünger haben Jesus für den Messias, für den Erlöser gehalten. Und dann haben sie auch damit gerechnet, dass er im Diesseits so doch manche politischen Verhältnisse auch zum Besseren führen wird. Der Tempel war größer als der Tempel von Salomo und erst recht größer als die Stifthütte, ein so monumentales Bergmassiv. Und dann der Tempel auf einer Erhöhung. Wie soll denn das alles kaputt gehen? Das verstehen sie überhaupt nicht. Und deswegen stellen sie die drei Fragen in Markus 13, Vers 4. Und dann noch weiter. Genau. Haben wir hier den Text, kein Stein wird auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Und jetzt wieder zu Vers 4, genau. Sage uns, wann wird die Zerstörung des Tempels sein? Wann wird das geschehen? Zweitens, was ist das Zeichen deiner Wiederkunft? Und ja, wann wird das alles vollendet? Also Ende dieser Weltzeit und der Beginn deines Reiches auf der Welt, deine Regierung, die du beginnst. Und dann ist Jesu Antwort die Ölbergrede. Es klingt schon ein bisschen krass. Und noch seltsamer ist eigentlich Jesus' erster Satz mit seiner Rede, Vers 5. Habt Acht, dass euch niemand verführt. Er beginnt nicht mit irgendwelchen bestimmten Daten, irgendeiner fetten Aktion. Das hätte uns vielleicht eher interessiert. Wir haben Terminkalender. Ja, sag mal, wann wird denn das passieren? In wie vielen Jahren? Ich mache das jetzt schon mal gerne, dass ich das weiß, um es zu planen. Ich plane auch meine Termine manchmal 2 Jahre im Voraus. Damit man sich darauf einstellen kann. Und das hätte auch den Jüngern gut gepasst. Und ein großes Event, also wenn du wiederkommst, das wird bestimmt groß. Ja, und dann kommt Jesus und sagt, habt Angst, habt Acht, dass euch niemand verführt. Ja, Verführung ist manchmal vielleicht auch ganz nett. Vielleicht nicht unbedingt gut, aber manchmal irgendwie reizvoll. Und er sagt, das ist hier besonders gefährlich. Habt da bloß Acht drauf. Was ist der Grund? Viele unter meinem Namen werden kommen und sagen, ich bin der Messias. Ich bin es. Und sie werden viele verführen. Es gab ja viele falsche Messias allein bei den Juden. Die Messias sind in den letzten 2000 Jahren, ist mal von einem gewissen Bibelforscher namens Roger Libby mal eine Liste aufgestellt worden, der kam auf 51 Stück. Ich weiß nicht, ob jemand noch mehr gefunden hat. Ich habe das nicht so genau nachgeforscht. Ein Bekannter ist vielleicht Simon Bar Kochba, der im Jahre 132 dann von den Römern gnadenlos niedergeschlagen wurde. Dann kurz bevor der Tempel dann 70 nach Christus zerstört wurde, die Juden waren zunächst erfolgreich. Und dann haben die Römer aber noch diverse Extratruppen geschickt und dann war es halt dann doch vorbei. Noch waren die Römer nicht erledigt. Und es gab immer wieder Leute, die sagten, wir wollen jetzt hier den Messias herbeibringen. Und da hat man auch dann gute politische Chancen, wenn man Elend aufgreift und Leuten viel verspricht, die sowieso was herbeisehnen. Ich möchte euch ein Zitat vorlesen, das jetzt nicht hier vorne, auch über einen sogenannten, sagen wir mal, den manche auch als Messias gesehen haben in der Weltgeschichte. Zitat. Jemand anders sagt über ihn: Auf diesen Mann schauen heute Millionen in allen Ländern der Erde. Noch zweifelnd und fragend, ob er einen Ausweg aus dem großen Unglück wisse, das die Welt betroffen macht. Er wird ihn den Völkern zeigen, wir aber schauen auf ihn voll Hoffnung und in einer tiefen, unerschütterlichen Gläubigkeit. Er soll uns bleiben, was er uns ist und immer war. Unser. Noch ein zweites Zitat von der Person, über die zunächst was gesagt wurde und nun, was die Person von sich selber hält. Zitat: Die Vorsehung hat mich zum größten Befreier der Menschheit vorherbestimmt. An den Stellen des Dogmas vom stellvertretenden Leiden und Sterben eines göttlichen Erlösers tritt das stellvertretende Leben und Handeln des neuen Gesetzes, das die Masse der Gläubigen von der Last der freien Entscheidung entbindet. Zitat Ende. Was denkt ihr, um wen handelt es sich? Könnt gerne mal reinrufen. Adolf? Danke für den Vorschlag. Noch jemand?
Ich hätte erst gedacht, der Papst, aber das zweite passt
nicht. Okay. Hast du eine andere Idee noch? Spontan? Was? Obama? Trump?
Ja, Barack Obama.
Ah, okay. Ich denke, er wurde von manchen als vielleicht so eine Art Messias gesehen, aber mir ist nicht bekannt, dass er sich dazu hat verleiten lassen, solche Sachen zu sagen. Aber Friedi hat recht, tatsächlich Adolf himself. Wenn man es nicht weiß, will man gar nicht denken, dass jemand doch so böses Kalkül hat. Sitzt da ganz harmlos mit einer Zeitung am Lesen. Und vielleicht halten wir mal den Satz, die Last von der freien Entscheidung entbindet im Hintergrund. Ich muss nicht viel dazu sagen, wird auch, ist viel darüber berichtet worden, was dieser Mann angerichtet hat. Und wie es immer scheinbar noch manche gibt, die was von ihm halten. An dieser Stelle will ich auch wieder betonen, dass das Wort Nazi heutzutage wirklich auch inflationär ist und auch gebraucht wird, wenn es oft gar nicht dran ist. Aber das ist so einprägsam und so eindeutig und so katastrophal, was bei ihm dabei herausgekommen ist. Wir sollten uns vielleicht nicht dahinter verstecken. Es gibt auch andere, vielleicht die Beispiele, die ich jetzt bringe, nicht in dem Maße auch an Zerstörung, die sie angerichtet haben, aber die auch sich als Messias in gewisser Weise darstellen. Machen wir mal weiter. Genau, zum Beispiel die letzte Generation. Sie bezeichnen sich als letzte Generation, jetzt gemäß Wikipedia, weil nach ihrer Ansicht die Überschreitung von Kippelementen im Erdklimasystem drohe und sie der letzten Generation angehören, die noch in der Lage sei, den völligen Erdzusammenbruch vielleicht noch aufzuhalten. Also das gerät dann so ins Wanken und wenn man nicht jetzt ganz schnell den CO2-Verbrauch so runterschraubt, dann kann man eh nichts mehr ändern. Und deswegen muss man alles tun, auch sich vielleicht, das ist es dann legitim, sich auf die Straße zu setzen, anzukleben und auch manche Sachen zu zerstören, damit man nur endlich Gehör findet. Und man selber darf das ja, weil man ja die Welt rettet. Da sehen wir hier, habt ihr schon lesen können, 115.000 Euro. Sind jetzt noch nicht so viele Leute zu Tode gekommen, einzelne tatsächlich schon. Bei den ganzen Demonstrationen ist dann manches auch eskaliert. Aber ja, schon irgendwie so ein bisschen so eine leichte Messias-Stimmung. Ein Großteil wird sagen, ach komm, das ist doch affig, was die machen. Weiter, bitte. Greta Thunberg, ich weiß nicht, ob die von sich selber sagt, dass sie so eine Art Messias ist. Auf jeden Fall wurde sie von manchen so gehypt, von manchen auch entsprechend vielleicht gehasst, wenn man so manche Autoaufkleber sieht. Aber steile These war auf jeden Fall die evangelisch-lutherische Kirche in Bayern, als sie Greta Thunberg in einem Posting mit Jesus verglich und die Polizisten mit den biblischen Verrätern, die Jesus quasi abführen, um ihn zu verurteilen. Stand dann in der Zeitung Judas, in dem Post meine ich, also in diesem Internetartikel, Judas küsst Jesus. Da haben manche Polizisten dann nicht ganz zu Unrecht darauf reagiert, dass das ja nur wirklich unmöglich ist, sowas zu schreiben. Die Kirche hat sich dann entschuldigt, sie wollte niemanden verletzen. Aber dieser Vergleich ist schon ein bisschen dreist für jemanden, der versucht, sich für die Umwelt einzusetzen und dann gerade auch die Polizei so darzustellen. Und auch einer, ein religiöser Führer von der anglikanischen Kirche, hat Greta Thunberg mit einer Prophetin verglichen, mit dem Propheten Jeremia, der in Leidenszeit ja, das zu Wege gebracht hat, was jetzt dran ist. Interessant. Was haben wir noch für Beispiele? Also ich habe jetzt diese beiden letzten Beispiele gebracht wegen Umwelt und Gesundheit. Das sind vielleicht jetzt so die Beispiele, die uns sehr umtreiben und die extrem wichtig sind und dementsprechend auch manche Führungspositionen oder Führungsleute hervorbringen, die vielleicht in ungesunder Weise im Rampenlicht stehen. Das Parkinson-Journal Live PR hat einmal in einem Artikel die Frage gestellt, ist Elon Musk ein Messias? Bei dem Prozess immer mehr, also auch Technik vielleicht ins Gehirn einzubinden, die Brücke zwischen Mensch und Maschine zu schaffen. Hier noch kurz was zu lesen, was in dem Artikel steht. Das kann man jetzt nicht alles lesen, deswegen nur kurze Zitate daraus. Elon Musk, der Mann hinter Tesla, zweitreichster Mann auch der aktuell der Welt, und der Mann hinter SpaceX, hat eine Vision mit Neuralink. Die Heilung von Krankheiten, die Verbesserung der menschlichen Fähigkeiten und letztendlich die Fusion von Mensch und Maschine bewirkt. Doch hinter den verlockenden Versprechen von Heilung und Fortschritt lauern ernsthafte ethische Bedenken. Zum Beispiel die Frage nach Datenschutz und Sicherheit bleibt komplett unbeantwortet. Man weiß nicht so genau, was dabei herauskommt. Ja, es macht ein Messias natürlich, sie mit solchen Fragen auch Schlagzeile machen. Aber ja, wie weit geht man? Hat das vielleicht auch schon, in dem Fall eine Person oder vielleicht auch eine Institution, für die sie steht, auch schon eine gewisse Messias-Funktion, wo man sich auch als Mensch und auch als Christ auf ungesunde Weise drin verlieren kann? Als Frage weiter. Bitte. Jetzt werde ich vielleicht auch ein kleines bisschen provokant. Ich weiß nicht, ihr habt das vielleicht mitgekriegt. Das ist, wie gesagt, mehr eine Anregung zum Denken. Wird ja gerade der WHO-Pandemievertrag verhandelt. Seit einigen Monaten, Ende Mai, soll darüber endgültig abgestimmt werden. Es liegen dem Bundesverfassungsgericht bereits auch Beschwerden vor, Verfassungsbeschwerden. Ihr könnt das nachlesen. Ich habe mich jetzt hier auf IDEA bezogen. Dort wird der Sprecher der christlichen Menschenrechtsorganisation Ludwig Brühl zitiert, ADF, ADF International nennt sich das. Und ja, er hat so ein paar Sachen zusammengestellt. Unter anderem, ja, um was es da geht, soll im Grunde ja ein Abkommen auf der ganzen Welt sein, wo auch Pandemien einfach besser erkannt werden sollen und wie man dann eben global besser darauf reagieren kann. Ein Stück weit natürlich in Anlehnung auch an Corona. Und ja, es gibt Kritik und wie lässt sich die zusammenfassen? Erstens die Möglichkeit der gezielten Einschränkung von Informationen und der freien Meinungsäußerung. Zweitens Abschnitte im Text, die die Souveränität der einzelnen Staaten verletzen. Und drittens die Einführung des Gender-Begriffes mit dem wahrscheinlichen Ziel, das Geschlecht eines Menschen als Folge sozialer Konstruktion darzustellen, was im Umkehrschluss heißt, man darf auch offiziell keine andere Meinung mehr vertreten, sonst ist das wirklich komplett strafbar. Und er sieht ja gerade den ersten Punkt als besonders verheerend, weil die WHO auf ihrer Internetseite eine sogenannte Indofemie als informationsbezogene Epidemie beschreibt. Also eine Informationsflut mit teilweise falschen Informationen und irreführenden. Denkt man, ist doch eigentlich gut, falsche Informationen, die muss man doch eindämmen, also ist doch alles bestens. Aber das kann dann eben auch dazu gebraucht werden, dass Staaten diese Flut an Informationen managen müssen, gegebenenfalls bei der Einschränkung zur Redefreiheit. Und jetzt der letzte entscheidende Satz. Das staatliche Management der Informationen bemisst sich dabei nicht am Wahrheitsgehalt und Plausibilität, sondern allein an der Vorgabe. Das heißt, die Vorgabe, was dann in dem Vertrag abgestimmt wurde, das gilt. Und wenn sich was anderes als wahr herausstellen sollte, ist es letztlich egal. Ein Stück weit, wenn man es positiv sieht, kann man auch verstehen, man muss auch irgendwie dann Entscheidungen treffen. Aber wenn man das missbraucht, dann kann das verheerende Folgen haben und dann ist die Meinungsfreiheit Schnee von gestern. Also das nur so als Gedanken, Ideen, ihr könnt da weiter forschen und drüber nachdenken. Und ich will jetzt wahrlich nicht in einem Zug hier die WHO mit Adolf Hitler nennen, nur ich fand dieses Zitat interessant, dass es heißt, die Last der freien Entscheidungsbindung und das jetzt auch bei einer WHO, die logischerweise Sachen einfach beschließen muss und will, dann aber irgendwie scheinbar die Meinungsfreiheit stückweise einzuschränken versucht. Nur Gedankenanstöße, macht euch selber eure Gedanken und Meinungen. Und ja, ich finde es spannend, wenn es um diesen Messias geht und um falschen Messias, es gibt viele, es gibt noch viele andere. Ja, viele halten auch gerade in Russland natürlich Putin für einen Messias und auch außerlandes. Und ja, sollte man auch aufpassen. Und ja, dass damit Messias auch nicht so viel dahinter ist, denke ich, sehen wir in den Medien Tag ein, Tag aus. Oder eben einen falschen Messias. Und wir sollen uns nicht verführen lassen. Gerade auch, wenn Leute mit religiösem Kalkül daherkamen. Es gibt verschiedene Sekten, die auch sagten, wir haben jetzt die Meinung gefressen. Und dann geht es weiter. Ihr werdet manches hören. Vers 7. Von Kriegen und Kriegsgeschreien. Erschreckt nicht, denn es muss so geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Wow, also ich denke, wenn man das jetzt so sieht, in den Nachrichten schaut, und wir wissen ja nicht alles, ja, was da im Jemen, was im Kongo, Angola da angeht, da kriegen wir ja fast nichts mit, da sind auch noch Kriege. Da sagen wir, Gott, es reicht doch jetzt mal. Wenn du in die Offenbarung schaust, denkst du irgendwann, Gott, es reicht doch jetzt mal mit diesen Gerichten und mit diesen Kriegessachen. Das ist doch einfach nur schrecklich. Und dann hier, ja, das ist noch nicht das Ende. Und erschreckt nicht. Achtet, dass euch niemand verführt. Ich merke irgendwie in meinem Denken, das kriege ich nicht so richtig rein. Und verzeiht mir, wenn ich euch jetzt vielleicht mit frustrierender Information füttere, aber es hat auch tatsächlich eine gute Wendung. Und zwar noch ein paar statistische Sachen. Die tödlichsten Kriege, das klingt jetzt komisch, weil Kriege sind immer leider oft tödlich, aber da, wo am meisten Leute gestorben sind und umgebracht wurden, oder aufgrund von Folgen eben dann gestorben sind, habe ich jetzt mal diese hier aufgelistet. Da gibt es mehrere Listen, die könnt ihr im Internet nachlesen. Und vor der Zeitenwende, also vor den letzten, also vor Christi Geburt, hat man wenig gezählt. Also konnte man nicht alles festhalten. Aber sehr viel läuft seit den letzten 2000 Jahren. Und das sind jetzt, sag ich mal, so die größten 5 Kriege. Ich bin mal die Listen, die ich gefunden habe, durchgegangen, habe da jetzt mal einiges rausgelesen. Und ich finde das interessant. Ich weiß nicht, ob euch auch was irgendwie auffällt. Im 2. Jahrhundert, das war schon ein ziemlich krasser Krieg, die Drei-Königreiche-Bewegung in China. Da sind viele Menschen bei gestorben. Und dann etwa 1000 Jahre später bei der mongolischen Expansion noch mehr. Bei der Eroberung Amerikas klaffen die Zahlen sehr weit auseinander. Zwischen ja, ganz wenigen Millionen und noch mehr als beim Zweiten Weltkrieg. Da hat man sich aufs Mittelmaß geeinigt. Dann bei einem sogenannten Taiping-Aufstand in China. Und dann der Zweite Weltkrieg, wissen wir alle, wann der war. Ich finde es interessant, dass in den letzten 400, na sagen wir groß 700 Jahre, das irgendwie zugenommen hat, die Intervalle kleiner geworden sind. Und da 200 Jahre, was davor war, weiß man nicht so ganz genau, aber das sind jetzt hier so die größten Sachen. Und die Intervalle wurden zuletzt immer kleiner. Gehen wir weiter, Kriege und Kriegsgeschrei. Jesus geht dann weiter und sagt, es ist nicht das Ende. Ein Heidenvolk wird sich gegen ein anderes erheben, ein Königreich gegen das andere. Es wird hier und dort Erdbeben geben. Hungersnöte und Unruhen werden geschehen. Das sind erst die Anfänge der Wehen. Jetzt haben wir noch eine Statistik. Ich weiß nicht, ob das ganz bewusst so in dieser Reihenfolge gewählt ist. Erd- und Seebeben, was sich da so in den letzten Jahrhunderten getan hat. Das größte ist hier in China, 1556. Oft sind dann auf dem See auch einfach Eruptionen im Meer gewesen. Die haben dann sehr viele Leute an Land überspült. Dann der Tsunami auch um Portugal. Dann später China, 76, Sumatra, Haiti. Und ich finde das wieder auffällig, dass in den letzten Jahrhunderten wieder die Intervalle kleiner geworden sind. Von dem, was man aufgezeichnet hat, muss man dazu sagen. Zwischendurch gab es dann mal kurz Erdbeben, die vielleicht noch krasser waren, aber nicht so häufig. Können wir noch weitergehen? Hungersnöte und Krankheiten. Ich möchte nochmal an die Legende erinnern, die schnellt jetzt noch ganz anders wieder in die Höhe als bei den Erdbeben. Die Pest ist uns allen Begriff, die war besonders schlimm im 14. Jahrhundert. Etwa 25 Leute sind da wirklich innerhalb kürzester Zeit Für die damaligen Verhältnisse war ja die Erdbevölkerung noch viel kleiner, bei draufgegangen. Indien war eine große Hungersnot. Die dauerte nicht über 100 Jahre, sondern da sind in diesem Zeitraum 2 oder 3 gewesen, die viele Leute hingerafft haben, insgesamt dann eben fast 20 Millionen. In China auch eine sehr große Hungersnot, in 1900. Dann die spanische Grippe, von der wir ja auch jetzt im Jahr immer mehr gehört haben. Waren allerdings über 20 Millionen Tote, wie man gemessen hat. Und in der Liste, die ich gefunden habe, hat seltsamerweise die Hungersnot in China gefehlt, nämlich unter Mao Zedong im 20. Jahrhundert, wo im Rahmen des sogenannten großen Sprungs nach vorne etwa 40 Millionen gestorben sind. Also Mao wollte den 5-Jahres-Plan irgendwie abändern und oder hat einen bestimmten Jahresplan vorgelegt, und bei dieser Misswirtschaft sind einfach 40 Millionen Leute gestorben, dem damaligen Regenten eben in der Volksrepublik China. Und auch hier sehen wir, gerade so in den letzten Jahrhunderten ist das wieder deutlich nach oben gegangen. Also ich bin jetzt nicht auf die letzten 5 Hungersnöte eingegangen, sondern ich bin die Liste durchgegangen, und dabei in den Jahren davor sind auch Leute gestorben. Jeder ist einer zu viel. Aber wirklich diese radikal krassesten Zahlen in der letzten Zeit. Erdbeben, Hungersnöte, Unruhen, die daraus entstehen, haben natürlich in gewisser Weise auch mit Krieg zu tun. Wir können noch weitergehen. Vulkanausbrüche, das ist auch noch so eine Naturkatastrophengeschichte. Finde ich spannend. Auch wieder einige in den letzten Jahrhunderten. In Peru war im 16. Jahrhundert mit Abstand offenbar der größte, den man gezielt messen konnte. Es lag einfach daran, dass die Wolke, die Aschewolke, so gewaltig war, dass dann Jahre drauf viele Missernten waren. In Indonesien war es ähnlich. Vor Ort sind nicht so viele gestorben, aber dann durch die Folgen. Tambora hieß der eine Vulkan und der andere, glaube ich, Krakatau. In Frankreich, ich konnte mir den Namen nicht merken, gibt es auch mehr Vulkane, als wir hierzulande vielleicht wissen. Im letzten Jahrhundert ist nicht mehr so viel passiert. Man hört immer mal wieder in Island, dass da ein bisschen was vor sich hin brodelt. Da kommt uns der technische Fortschritt schon ein bisschen zur Hilfe. Dass man solche Sachen früher erkennen kann, Leute früher evakuieren kann, finde ich ganz spannend. Auch, dass hier tatsächlich von Vulkanausbrüchen gar nicht so explizit die Rede ist, kann man vielleicht im weitesten Sinne, also in der Bibel, jetzt in dem Text, kann man vielleicht im weitesten Sinne auch ein Stück weit zu Erdbeben packen. Was mich fasziniert hat, verzeiht mir, dass ich jetzt vielleicht so viele Statistiken und so bringe, aber zu sehen, wir lesen von Kriegen und Erdbeben und so weiter, und dann spricht Jesus von Wehen, und das ist der Anfang der Wehen. Und wie ist das bei allen, die davon gehört haben, mitgekriegt haben, wenn eine Frau ein Kind kriegt? Das sieht man, irgendwann ist das wirklich eine geballte Power, die daran heranwächst. Und irgendwann dreht sich immer mehr alles um das, was da am Werden ist. Und irgendwann hat man da auch Schmerzen, dann kommen sie immer schneller und immer intensiver. Und irgendwann denkst du, es geht nicht mehr. Und irgendwann ist dann jemand da. Und dann ändert sich alles radikal und man ist auch total fröhlich, zumindest erst. Und dann muss man erstmal damit klarkommen und dann ist man natürlich auch noch fröhlich. Jetzt müsste ich eigentlich eine Frau hier nach vorne holen, die das noch ein bisschen ergänzt, weil ich als Mann da nur bedingt erzählbefugt bin. Immerhin habe ich eine Geburt miterlebt. Aber ich finde das spannend, die Wehen und dann immer diese Intervalle, die immer kleiner werden bei den Katastrophen, von denen Jesus hier schreibt, und wie gut das Bild der Wehen passt. Und ich merke, wie ich irgendwie umdenken muss. Ja, habe Angst, dass sich niemand verführt. Diese Kriege, das ist fürchterlich und schrecklich, aber es muss so kommen. Und irgendwie hat es das auch schon in gewisser Weise auf dieser gefallenen Welt immer gegeben. Weiter. Habt Acht auf euch selbst, denn sie werden euch den Gerichten und den Synagogen ausliefern. Ihr werdet geschlagen werden und man wird euch vor Fürsten und Könige stellen, um meinetwillen ihnen zum Zeugnis. Und Jesus hatte natürlich damals zunächst die direkten Nachkommen, die Jünger, so vor Augen. Ne? Da ist der Petrus und der Johannes vor das Gericht geführt worden, musste sich verteidigen, erstmal vor dem Synagogen- und Judengericht. Ja, was, von wem habt ihr da erzählt? Ja, wir sollen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und wir haben ihn einfach als den von Gott geschickten Messias erkannt. Ihr könnt auch das Alte Testament und die Stellen, die auf Hinweisen erforschen. Durch die Jahrhunderte hindurch wurden Christen aufgrund ihres Glaubens vor Gerichte gestellt und bis heute die am stärksten verfolgte Religionsgemeinschaft. Es gibt auch andere, Bei den Christen ist es letztlich, wenn man alles hochrechnet, am meisten. Ihnen zum Zeugnis. Ja, damals Paulus stand vor König Agrippa, er stand dann später auch noch vor dem Kaiser. Ihnen zum Zeugnis. Dass sie Möglichkeiten haben, auch die rettende Botschaft von Jesus zu hören, obwohl sie sich oft selber für mächtig halten und in ihrer Macht auch Entscheidungen treffen müssen, die gar nicht immer leicht sind. Und als ob das nicht genug wäre, geht es noch weiter. Vers 10. Und allen Heidenvölkern muss zuvor das Evangelium verkündigt werden. Ja, also das hat er gemacht. Und es wird euch in dieser Stunde gegeben werden. Nicht ihr seid es, die reden, sondern der Heilige Geist. Ein Bruder wird den anderen zum Tode ausliefern. Der Vater, das Kind, die Kinder werden sich gegen Eltern erheben, werden sie töten, helfen und ihr werdet von allen gehasst werden, um meines Namens willen. Oh, also das ist doch noch schlimmer, als wenn man jemanden im Krieg verliert, wenn man weiß, die eigene Familie ist gegen mich. Wie schrecklich ist das? Und gerade Muslime, die Christen wurden, erleben das zuhauf. Und auch in Indien passiert das häufig. Hier zu Hause, naja, bei uns sozusagen, da wird man vielleicht mal komisch angeguckt, da hat man vielleicht auch mal Repressalien auszuhalten. Aber das ist schon harter Tobak. Und es ist dann beschämend, wenn man oft dann hört, wie diese Leute Angst haben und trotzdem sich nicht einschüchtern lassen, die das Evangelium ins nächste Dorf zu tragen und sagen, das ist noch wichtiger, als dass ich jetzt hier keine Verletzung davon trage. Wer aber ausharrt bis ans Ende, wird gerettet werden. Ja, das Evangelium ist der Knackpunkt. Und ich merke, wie ich es schon angedeutet habe, irgendwie dieses Umdenken, das Evangelium ist das Entscheidende. Wir beten immer zu Recht für den Frieden in der Welt und dass doch die Kriege abnehmen würden und Menschen nicht so entsetzlich leiden müssen und sterben. Und ich frage mich wirklich, wie ich drauf bin, ob ich sowas noch locker predigen könnte, wenn selber hier Krieg ausbricht und ich Angst habe, dass es uns als Gemeinde, mich als Familie oder die Kinder, wie auch immer, voll erwischt und dann sieht man sich nicht mehr, weil die Bombe fällt. Und dann sehe ich diesen Text und Jesus sagt, wenn komische Situationen kommen, es wird euch das rechte Wort gegeben werden und ja, der Heilige Geist wird euch zeigen, was dran ist. Ich bin doch bei euch alle Tage bis an der Weltende und wer ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und das ist eine Verheißung, das ist nicht mehr ein Ding, oh, hoffentlich bleibe ich auch irgendwie dabei. Wenn ich mich Jesus wirklich angeschlossen habe, er mein Retter und mein Erlöser ist, dann darf ich bis ans Ende wirklich aushalten. Ich möchte ganz kurz dann auch noch eine Stelle aus Offenbarung bringen. Hier ist das standhafte Ausharren der Heiligen. Hier sind die, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren. Ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, die sprach, schreibe, glückselig sind die Toten, die im Herrn sterben von nun an, ja, spricht der Heilige Geist, sie sollen ruhen von ihren Mühen, ihre Werke folgen ihnen nach. Und Jesus hat gesagt, was sind diese Werke? Es ist das Werk Gottes, das ihr an den glaubt, der ihn geschickt hat. Und das Werk, sagt Jesus, sagt Johannes im ersten Johannesbrief, dass ihr an Jesus, an den Namen seines Sohnes Jesus glaubt und dass ihr euch untereinander lieb habt. Das ist es. Die gute Nachricht von Jesus daran festhalten und am Glauben an ihm und die Liebe untereinander. Haben wir uns als Gemeinde wirklich lieb? Ich glaube, das erleben gerade die Geschwister, die gerade verfolgt sind, besonders intensiv. Wir haben immer noch zu viel Möglichkeit, uns wegen Kleinigkeiten zu streiten. Und ich wünsche mir so sehr, dass vielleicht auch diese Statistiken uns dazu helfen, nicht irgendwie in Panik zu geraten und auch nicht zu denken, na, ist ja alles gut, dass hier die Kriege sind, hat der Herr ja so gesagt, das muss ja so passieren, sondern dass wir irgendwie eine gewisse Gelassenheit reinbekommen, es ist so und was sich hier ereignet, ist nur die Erfüllung von Gottes Wort. Und einmal mehr die Aufforderung und auch die Einladung, der Wunsch, auf ihn zu schauen. Mit dem früheren Politiker Gustav Heinemann zu sprechen, die Herren dieser Welt gehen, unser Herr kommt, ist immer noch aktuell. Herr Jesus, wir haben jetzt viel gehört, bitte lass uns das Richtige mitnehmen und lass dein Wort und dein Evangelium uns noch köstlicher und wichtiger, gerade in diesen herausfordernden und komplizierten Zeiten werden. Amen.